Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast.
Diese Folge entstand in Zusammenarbeit mit und wurde finanziert von Globeflight.
In der gesamten Geschichte der Menschheit gibt es nur ganz, ganz wenige Faszinationen, die sich so hartnäckig halten wie der Traum vom Fliegen. Das war immer schon faszinierend. Ich selbst wollte als Kind zum Beispiel ganz lange Pilot werden, Einsatzpilot bei einem Rettungshubschrauber. Aber damals war natürlich noch lange nicht klar, dass man bald viele, viele Aufgaben in der Luft auch vom Boden aus managen kann. Heute kann jeder Pilot sein. Im Urlaub macht das einfach nur Spaß. Und im Einsatzdienst kann es Leben retten. Und wir können große Katastrophen schneller eindämmen. Heute in dieser Blaulichthelden-Podcast-Folge sprechen wir über Drohnen, die mehr können als die klassische Freizeitdrohne. Wir sprechen über BOS-Drohnen, also ganz konkret unbemannte Fluggeräte für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. Das heißt von der Wärmebildkamera über das Hochwassermonitoring bis hin zur Lastendrohne. Ich bin Marcel Kilic und bei mir ist heute einer der führenden Drohnenexperten Österreichs. Ich freue mich sehr, dass er da ist, Bernhard Kager von Globeflight. Globeflight ist der exklusive Distributor für DJI-Drohnen und Actioncams in Österreich und auch in Deutschland exklusiv für alle Enterprise-Drohnen zuständig. Bernhard betreut Einsatzkräfte in allen Fragen rund um Drohnen, er macht auch Schulungen und heute ist er bei uns. Bernhard, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Wenn wir an einen klassischen Drohneneinsatz denken, dann haben viele von uns wahrscheinlich ein Bild im Kopf, Vogelperspektive über einen Berghang, schroffe Felsen, viele, viele Nadelbäume, dicke Rauchschwaden, die man vielleicht schon fast riechen kann, dazwischen ein paar Feuerzungen, Hubschrauber, die Wasser abwerfen. Das ist zumindest das Bild, das ich im Kopf habe. Bernhard, ist das auch aus deiner Sicht so dieser klassische Drohneneinsatz?
Also das ist aus meiner Sicht einer der klassischen Einsätze, aber die Einsatzgebiete der Drohne, die erweitern sich kontinuierlich. Alleine von einer Hochwasserüberwachung, an Monitoring der Einsatzstellen bis hin, ja, Personensuche ist ein Klassiker, aber auch Glutnester können mit der Drohne sehr gut angezeigt werden.
In beiden Einsatzszenarien, die du erwähnt hast, geht es aber dann weniger um die optische Kamera auf der Drohne, sondern mehr um eine Wärmebildkamera, oder?
Ja, also in einer Personensuche eine Drohne zu verwenden, die was keine Wärmebildkamera hat, ist eher nicht zielführend. Aber meistens arbeitet man eben dann rein mit der Wärmebildkamera. Wir haben auch andere Sensoren zur Verfügung, wie Nachtsichtkameras und so weiter. Und dann geht man halt auf die optischen Signaturen, dass man halt die Person in einem abwegigen Gebiet zum Beispiel lokalisieren kann. Ein großes Beispiel ist, es hat zum Beispiel eine Feuerwehr im Ötztal einen 21-jährigen Urlauber stark unterkühlt nach 26 Stunden in einer Schlucht mit der Drohne gefunden. Das war bei natürlich niedrigen Außentemperaturen, da habe ich riesige Vorteile mit der Wärmebildkamera und es war halt auch solche Witterungsbedingungen, wo zum Beispiel Hubschrauber nicht mehr fliegen würde. Also relativ tiefstehender Nebel, schwierige Sichtverhältnisse, ja, da kann man mit der Drohne schon sehr, sehr viel erzielen.
Und in dem Szenario, da geht es natürlich um jede Minute.
Man muss halt sagen, nach 26 Stunden hat die Drohne halt einen entscheidenden Vorteil bei der Personensuche gebracht. Es ist ja oft so, dass auch solche Sucheinsätze dann der Hubschrauber dann schon abgezogen werden muss. Und wie ich auch immer wieder aus Fachkreisen höre, ist halt das Wärmebild der Drohne um einiges besser wie halt ein Wärmebild aus einem Hubschrauber.
Und die Drohnen, von denen du jetzt sprichst, das sind aber dann nicht die klassischen, die ich jetzt beim Elektronikfachhandel bekomme, oder? Weil Wärmebildkamera, das ist ja schon Spezialausrüstung.
Richtig. Also du musst bei DJI immer wieder unterscheiden. Du hast ja einerseits das Consumer-Segment, das ist quasi für einen breiten Massenmarkt, was über einen Elektronikfachhandel verkauft wird. Und dann haben wir halt quasi, was für Einsatzkräfte relevant sind, sind die Enterprise-Modelle, die was für einen professionellen Anwender gedacht sind. Die was für Rettungseinsätze ideal sind, die Drohnen, die haben immer eine Wärmebildkamera verbaut, weil eine Personensuche oder Glutnestersuche ohne eine Wärmebildkamera ist halt sehr, sehr schwierig. Wir haben da natürlich auch andere Features, was diese Drohnen bieten, sei es automatisierte Flugmissionen, viele KI-Features in der höheren Ausbaustufe, aber auch zum Beispiel Nachtsichtkameras, Laser-Range-Detektor. Bei den großen Drohnen haben wir multifunktionale Payloads, wo man dann zum Beispiel einen LiDAR-Scanner drauf hat, um Gelände zu vermessen. Also da gibt es für jeden Einsatz das richtige Modell.
Du hast jetzt einige Features auch genannt, die beim Waldbrandeinsatz große Vorteile bringen. Wir haben über den damals flächenmäßig größten Waldbrand in der Steiermark berichtet, Folge 66 und 67 hier im Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden in zwei Teilen. Und Folge 67, da geht es ganz speziell um die Drohneneinsätze und den Hubschraubereinsatz. Und auch da haben eben die Einsatzkräfte gesagt, da haben die Drohnen Dinge geleistet, die mit dem Hubschrauber so gar nicht möglich waren. Vielleicht kannst du das auch nochmal zusammenfassen mit den Features, die du jetzt erwähnt hast. Wie hilft mir eine Drohne im Waldbrandeinsatz? Das ist mehr, als ich schaue mir das Feuer von oben an.
Ja, der Steirische Landesfeuerwehrverband hat ja großflächig Drohnen für die Stützpunkte ausgerollt. Auf alle diese Drohnen ist eine multifunktionale Kamera verbaut, wo man halt eben ein Weitwinkelbild hat. Man hat eine optische Zoomkamera, man hat eine Wärmebildkamera, aber auch einen Laser-Range-Detektor. Also ein klassischer Waldbrandeinsatz ist, ich fliege einfach das Gebiet ab, idealerweise automatisiert. Ich kann da für die Automatisierung Höhenprofillinien einspielen. Das heißt, die Drohne hält immer denselben Abstand über dem Boden und liefert mir kontinuierliche Bilder. Dann habe ich natürlich einen Wärmebildsensor, der was mir die thermischen Veränderungen quasi anzeigt. Da habe ich halt den Vorteil, ich muss nicht aufs Optische gehen, ich sehe wirklich die Temperaturunterschiede. Dann kann es natürlich sein, wenn es zum Beispiel am Tag ist, ich habe Sonneneinstrahlung, dass ich auch Fehldetektionen habe, zum Beispiel wie ein aufgeheizter Stein, ja, wenn die Sonneneinstrahlung ist. Dazu brauche ich auch eine optische Zoomkamera. Ich visiere das quasi das Ganze an, schaue mir das dann mit der optischen Zoomkamera genauer an und kann dann verifizieren, ist es wirklich eine Brandstelle oder ist es einfach nur ein anderes Objekt, das was eine Wärmesignatur hat.
Also die Steine, die Felsen, die werden da so heiß im Gebirge, dass man die echt für Glutenäste halten kann?
Ja. Also die Wärmebildkamera hat ja quasi nur die Reflexion der Temperatur. Und wenn jetzt die Umgebungstemperatur deutlich kühler ist wie der Stein, dann würde man das natürlich aus einer Wärmequelle herausstechen. Und man könnte das fälschlicherweise interpretieren als halt quasi ein Brandnest. Mhm. Dazu hat man eben quasi die optische Zoomkamera. Die Weitwinkelkamera habe ich für einen generellen Überblick, dass ich das Ganze dokumentieren kann. Und was der Gamechanger jetzt in der letzten Modellgeneration ist, dass ein Laser-Range-Detektor verbaut ist. Mit diesem Laser-Range-Detektor kann ich das anvisieren, das Objekt, und kann ich einen Pinpoint draufsetzen, der was Höhe und in der Fläche in die richtigen Koordinaten gesetzt ist. Und diesen Pinpoint kann ich auch an andere Einsatzkräfte weiterleiten. Also ich kann da zum Beispiel einen QR-Code exportieren und dieser QR-Code kann dann gescannt werden und dann kann ich da meine Kräfte einweisen, dass ich zielgerichtet auf diese Stelle hinkomme.
Also die Koordinaten, die schicke ich dann ins Cockpit vom Hubschrauber?
Kann man.
Mhm, okay. Also der Workflow ist, ich scanne den Einsatzort, vergewissere mich, wo ist jetzt wirklich noch ein Glutnest, wo ist noch ein Brandherd und der Hubschrauber fliegt dann explizit dorthin zum Löschen oder die Bodenmannschaften.
Der ideale Workflow für mich ist, dass man immer mehr automatisiert, weil auch wenn man längere Einsätze hat, Konzentration lässt noch, es ist bei vielen Einsätzen auch sehr viel los in der Koordination und alles, was ich automatisiert habe, das habe ich sicher. Ich würde zuerst hergehen, meine Sektoren quasi unterteilen, sage, diese Gebiete fliege ich ab. Da ist nicht relevant, wie lange habe ich Flugzeit bei der Drohne, weil wenn zum Beispiel die Flugzeit, was benötigt wird, um dieses Gebiet zu befliegen, wenn das über die Akkulaufzeit hinausgeht, dann kommt die Drohne automatisch zurück. Ich wechsle einfach nur den Akku und die Drohne setzt die Mission weiter. So. Ich sammle mal Daten. Wenn ich diese Daten gesammelt habe, dann kann ich anhand dieser Daten andere Kräfte zuweisen. Mhm. Ein sehr schönes Feature mit dem Laser-Range-Detektor ist, dass man halt eben die Einsatzstelle auch vorab evaluieren kann. Ich habe oft schon den Fall in Schulungen gehabt, dass man zum Beispiel sagt, man hat eine Wasserentnahmestelle und man hat eine Stelle, bei der man löschen muss. Wenn das die Stelle zu löschen oben am Berg ist, hat man halt oft das Problem, dass man nicht weiß, wie viel Meter Höhenunterschied man hat. Da wird oft auf Verdacht einmal die Pumpe eingestellt und halt quasi der Druck dann bei Bedarf wieder hochgeregelt. Es ist aber so mit der Drohne, es ist eine Arbeit von einer Minute circa und ich habe die zwei Höhenunterschiede rausgemessen und ich könnte dann sogar im nächsten Schritt hergehen und auf einer Straße zum Beispiel, wo ich die Löschwasserzuleitung mache, mir genau einzeichnen, wo ich das verlege und kann somit wirkliche Daten schaffen, wie viel Meter ich Löschwasserzuleitung benötige.
Okay, also ich weiß schon vorhin, wie viel Meter Schlauch ich mitbrauche in etwa. Ja? Mhm. Spannend, cool. Schauen wir vielleicht auch noch weg vom Gelände, vom Waldbrand, von der Vegetation hin in die Orte und in die Städte. Welche Möglichkeiten habe ich da, einen Brandeinsatz mit einer Drohne zu unterstützen?
Ja, generell auch hier wieder sehr viel mit dem Wärmebild. Wenn man zum Beispiel einen Dachstuhlbrand hat, dann wird ja immer wieder dieses sehr innovative Bohrlöschgerät eingesetzt. Hier kann ich halt vorab schon mal genau evaluieren, wo ist der Hauptbrandherd und wo muss ich quasi da dagegen vorgehen.
Weil das Bohrlöschgerät, das durchdringt die Bausubstanz ja in wenigen Sekunden, angetrieben eben durch die hydraulische Energie des Löschwasserstrahls. Aber essentiell ist, wo konkret positioniere ich mich. Da fahren wir dann zwar mit der Drehleiter rauf oder klettert mit der Leiter aufs Dach, aber essentiell ist natürlich die exakte Position. Und da hilft mir dann die Drohne und zeigt mir die heißeste Stelle am Dach.
Man könnte natürlich auch von der Drehleiter aus mit der Wärmebildkamera aus Handgerät das Ganze evaluieren, aber so habe ich nicht den kompletten Überblick. Ich habe mit der Drohne den Riesenvorteil, dass ich mal ja diesen Punkt quasi über eine KI, über Tracking markieren kann. Sagt, das ist jetzt meine heißeste Stelle, da habe ich meinen Brandherd. Und dann bleibt die Drohne zum Beispiel stehen und ich kann einfach da ganze Zeit drauf filmen. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel das Ganze rundum beobachten will und einen Winkel verändern will, dann habe ich ja das schon getrackt. Ich muss bei der Drohne nur eine Steuereingabe machen und die kreist man halt quasi um das Objekt und ich kann mir das von alle Seiten anschauen. Ich habe auch schon von Feuerwehren gehört, dass der was mit der Drohne geflogen hat, gesagt hat, da bricht auf einem Nebengebäude schon der Brand aus. Und die Kollegen haben zu ihm gesagt, na, das ist nur die Rauchentwicklung. Dann hat er gesagt, schaut mal drauf, man sieht es am Wärmebild. Also Blödsinn. Und im Endeffekt war es dann so, dass das Nebengebäude auch schon zu brennen begonnen hat. Wenn man natürlich diese Daten hat und weiß, wie man mit diesen Daten arbeitet, kann man halt sich sehr viel Arbeit sparen und viel effizienter vorgehen.
Und weil die Features, die du erwähnst, ja über eine handelsübliche, unter Anführungszeichen, Freizeitdrohne hinausgehen, kann man da zusammenfassend sagen, so eine Hobbydrohne, die ich mitnehme in den Urlaub, um den Strand zu fotografieren, die ist für einen BOS-Einsatz, Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, was die Abkürzung heißt, die sind für den professionellen Einsatz eher nicht geeignet.
Prinzipiell ist es ja so, eine Consumer-Drohne kann maximal ein Lagebild produzieren. Um wirklich professionell damit arbeiten zu können, brauche ich, wie schon gesagt, ein Wärmebild, andere Funktionen, automatische Flugfunktionen. Bei den Enterprise-Modellen muss man natürlich auch immer unterscheiden, was brauche ich dann definitiv im Einsatz, was habe ich auch für ein Budget. Also ich sage immer zu den Kunden, das, was du zahlst, das kriegst.
Also klassisch wie beim PKW, wie viel Sonderausstattung, wie viele Assistenzsysteme willst du haben?
So ist es. Mache ich vergleichen, sage ja, kaufe ich einen Dacia Duster oder kaufe ich einen Q8. Ne?
Von A nach B komme ich mit beiden, ja.
So ist es, so ist es. prinzipiell ist es ja so, wir haben für jeden Kunden die richtige Drohne im Enterprise-Segment. Es gibt eine kleine Drohne, es gibt eine mittlere Drohne und es gibt eine große Drohne. Alle für den Feuerwehreinsatz haben eine Wärmebildkamera, aber die Wärmebildkamera sowie die optische Zoomkamera, der Laserrange-Detektor haben halt unterschiedliche Stärken. Ja, natürlich habe ich mit einer Einstiegsdrohne ja, um die 6.500 Euro für den Feuerwehreinsatz, habe ich ein Wärmebild, Weitwinkel, wie schon gesagt, alles dabei. Aber ich habe natürlich nicht die Funktionen wie bei der großen, weil bei der großen Drohne kann ich dann zusätzlich noch einen sehr, sehr starken Lautsprecher, Scheinwerfer verbauen. Das, was ich aber auch unabhängig von der Kamera steuern kann. Die Drohne an sich hat schon eine viel bessere Antikollision über einen LiDAR-Sensor. Da kann ich natürlich Hindernisse in unwegsamen Gebiet, was zum Beispiel Stromleitungen sein können, Bäume und so weiter. Wenn ich halt jetzt schlechte Start- und Landeflächen habe, kann ich das natürlich eine Antikollision vermeiden. Bei den Enterprise-Geräten ist es ja auch gang und gäbe für Einsatzkräfte, dass diese eine IP-Zertifizierung haben. Also das spricht, dass die Staub- und wasserdicht sind. Ja? Dass ich mich eben zum Beispiel beim Regen jetzt nicht einschränken lassen muss in meinem Flugeinsatz. Ein weiterer wichtiger Punkt von den neuen Enterprise-Geräten ist, dass wir jetzt schon mittlerweile Anti-Icing-Propeller haben. In der Vergangenheit war es ja so, dass Einsätze immer wieder wegen roter Blattvereisung abgebrochen werden mussten. Und jetzt haben wir zum Beispiel eine neue Technologie verbaut, da können die Rotorblätter gar nicht mehr vereisen und ich kann die Drohne bei widrigsten Bedingungen verwenden.
Mhm, besser als mein Auto, bitte. Okay, aber naja, Straßenverkehr ist vielleicht eher auch eine gute Analogie. Da sprechen wir immer öfters von autonom fahrenden Autos und das ist gar keine Zukunftsmusik. Also an der Westküste der USA, Kalifornien, da sind heute schon autonom fahrende Autos unterwegs. Taxis, die wirklich ohne Lenker, ohne Fahrer auskommen. Und wir sprechen da von den SAE-Levels. Von 0, gar keine Automatisierung, ganz klassisches Auto, bis Level 5, Vollautomatisierung. Und alles dazwischen sind dann Assistenzsysteme und Teilautomatisierungen. Was auf der Straße möglich ist, das stelle ich mir in der Luft sogar fast noch einfacher vor, weil da gibt es weniger Gegenverkehr. Ich nehme an, KI bei Drohnen ist ein großes Thema.
Ja, in den letzten 2 Jahren nimmt diese Entwicklung bei unseren Drohnenmodellen sehr starken Einzug. DJI ist jetzt so weit, dass man halt schon eine offene Entwicklerplattform bietet, dass man sich selber seine KI-Modelle quasi anpassen kann. Aber es werden auch fertig definierte Modelle mit der Drohne mitgeliefert. Man kann zum Beispiel Personenzählungen machen. Wir haben das einmal bei einer Veranstaltung getestet. Also das war ein relativ großes Konzert. Da waren zig Leute vor einer Bühne. Man muss einfach nur quasi ein Raster drüber ziehen, auf dem Tablet quasi, was man hat vor sich. Und dann sagen, ja, zählen wir die Personen raus. Und innerhalb von ein paar Sekunden hat man das Resultat. Und in dem Fall waren es dann 1327 Personen. Und mir hat selber überrascht, wie gut und einfach das funktioniert. Also man kann richtig effizient und zielgerichtet mit der Drohne quasi arbeiten. Aber auch natürlich Fahrzeugzählungen, Bootezählungen, solche Sachen sind sowieso möglich. Man kann diese Fahrzeuge oder Boote, wenn man die zum Beispiel dann im Fokus behalten möchte, auch tracken. Das macht dann die Kamera automatisch, dass sie denen folgt. Aber es gibt ja auch die Augmented Reality-Funktion, dass man sich Wege, Hausnummern, Straßen und so weiter im RGB oder im Wärmebild einblenden lässt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Brandstelle suche, dann kann ich das auch nach Hausnummern zum Beispiel machen. Kann sagen, ja, Hausnummer 26 in den Ort, ja, schauen wir mal dort hin, schwenke hin, sehe ich mit dem Wärmebild, ah, da ist was. Oder war es doch der Nachbar?
Bei all den Informationen, die du jetzt erwähnt hast, wie kann ich denn da als Drohnenpilot diese Daten, die ich da am Touchscreen sehe, mit anderen teilen? Also große Einsätze, ich denke an einen Einsatzstab, ja, Einsatzleitung, viele verschiedene Einsatzorganisationen, die alle auf diese Informationen zugreifen wollen. Ich nehme an, die werden nicht alle im Halbkreis rund um den Drohnenpiloten stehen.
Ja, das ist eigentlich zu vermeiden, ja, dass halt der Drohnenpilot abgelenkt wird. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dass ich die Bilder übermittle. Also jeder der Enterprise-Fernsteuerungen hat einen HDMI-Ausgang. Über diesen HDMI-Ausgang kann ich zum Beispiel auf externe Monitore das Ganze weitergeben, die Bilder. Ich kann aber auch ins eigene System das Ganze übermitteln und da halt natürlich meine Daten verteilen. Weiters ist es auch möglich, zum Beispiel mit DJI Flight Hub zu arbeiten.
Was ist das genau?
DJI Flight Hub ist zum Beispiel eine Lösung. Hier kann ich Bilder, Flugdaten, Missionen übertragen. Es gibt aber auch von anderen Herstellern, zum Beispiel Flight Hub oder Drone Control, für BOS ausgelegte Systeme, wo ich halt ein Flottenmanagement habe, wo ich halt die Möglichkeit habe, meine Piloten zu verwalten, wo ich genaues Monitoring über meine Einsätze habe. Also in der Verwaltung und in der Bildübertragung ist momentan schon sehr viel möglich.
Okay, was ist denn in der Reichweite möglich?
Ja, das ist eine klassische Kundenfrage, wie sie uns das immer wieder erreicht, weil in Amerika werden ja die Produkte mit 16 Kilometer oder mehr Reichweite angegeben. Es ist halt eben bei uns in Europa so, dass die Funkfrequenz 2,4 und 5,8 Gigahertz genutzt wird und da es natürlich reduzierte Reichweiten für Europa gibt. Man kann in Regel davon ausgehen, bei idealen Bedingungen, dass man immer auf 8 Kilometer Reichweite kommen könnte.
8 Kilometer in welche Richtung? Ob weit oder hoch, ist egal?
Das ist prinzipiell egal. Man hat natürlich die Grenze bei uns im Gebiet mit 120 Meter Übergrund. Ja, das ist einmal regulatorisch abgeriegelt. Natürlich, umso höher man fliegt, umso einen besseren Empfang hat man auch in die Ferne. Mhm. Speziell für Einsatzkräfte arbeiten wir aber auch sehr gerne über das LTE-Netz. Somit hätte ich eine unbegrenzte Reichweite. Man muss halt davon ausgehen, dass wenn halt viel Funk, Pumpen, starke Magnetfelder in der Nähe sind, das 2,4 und 5,8 Gigahertz Band sehr stark belegt sind und wir durch das LTE-Netz eine bessere Bildübertragung und aber auch eine bessere Steuerbarkeit der Drohne realisieren können.
Ich verstehe, okay. Also 8 Kilometer in jede Richtung ist kein limitierender Faktor, das ist weiter, als man das in der Praxis wahrscheinlich braucht. Wie schaut es mit der Limitierung beim Akku aus?
Ja, Akku ist ja so, dass die Akkutechnologie immer besser wird. Prinzipiell sind diese DJI-Akkus so, dass sie von Haus aus sich optimal managen. Das heißt, wenn der Akku länger auf Standby liegt, dann entlädt er sich auch, dass er auf einer Lagerspannung ist und somit, wenn ich ihn dann benötige, die vollen Leistungsumfang hat. Ja, mit der neuen Akkutechnologie haben wir Flugzeiten bis zu einer Stunde ohne Probleme realisierbar.
Wie läuft dieses Akkumanagement dann? Also was ist der ideale Workflow? Ich habe verschiedene Akkus, die dann parallel geladen werden oder im Idealfall schon voll sind. Die Drohne kommt zurück und ich tausche den Akku. Oder sind es dann mehrere Drohnen, die sich in Summe abwechseln? Wie schaut das aus, dieses Flottenmanagement?
Ja, also die ganzen Drohnen im Enterprise-Segment haben ja wechselbare Akkus. Man kann von Flugzeiten eben von 45 Minuten bis zu einer Stunde ausgehen. Ich würde immer empfehlen, mehrere Akkus zu einer Drohne dazuzunehmen, im Idealfall 3 oder 4 Sätze, dass man auch, wenn man eine schlechte Ladeinfrastruktur hat vor Ort, dass man auch schon sehr gut arbeiten kann damit. Es ist ja so, es gibt für diese Enterprise-Geräte auch spezielle Schnellladegeräte, die was die Akkus auch innerhalb von 22 bis 25 Minuten schon von 10% auf 100% wieder aufladen können.
Also das heißt, ich brauche aber, wenn ich 4 Akkus habe, dann kann ich mit der Drohne nonstop fliegen.
Das kann man so sagen, ja.
Und braucht die Drohne dann eine Art Abkühlphase oder die mit der Lande, ich tausche den Akku und die fliegt gleich weiter oder braucht die Wartungsintervalle oder so irgendwas?
Die Drohne an sich braucht keine Abkühlphasen. Ja, die Akkus, die regeln sich das selber. Die Ladegeräte von DJI beginnen erst die Ladung, wenn der Akku auf einer idealen Temperatur abgekühlt ist. Weißt du, jetzt sagst Wartungsintervalle, es gibt natürlich auch Wartungsintervalle bei den Modellen, aber das zählt aufs ganze Modell. Die erste Wartung ist bei den Enterprise-Modellen immer automatisch beim Kauf inkludiert. Und da ist es ja so, DJI schlägt vor, entweder nach einem Jahr oder je nach Modell 200 bis 300 Flugstunden.
Was machen wir dann? Ölwechsel? Was passiert dann?
Naja, das eine Jahr ist, sage ich immer zu meinen Kunden, es ist nicht zwingend, ja, es ist optional und es ist nicht so notwendig. Wenn man aber auf 200 bis 300 Flugstunden kommt, dann ist eine größere Wartung bei DJI schon wirklich relevant. Da geht es eigentlich darum, dass die Motoren gecheckt werden, Lager bei den Motoren eventuell getauscht werden oder Gimbal-Motor überarbeitet. Solche Sachen werden halt da quasi kontrolliert. Da ist es auch immer wieder eine Anfrage, ja, wie lange ist denn da die Drohne weg oder wie läuft das Ganze ab? DJI hat da einen sehr, sehr guten Ablauf. Also in der Regel ist es so, man beantragt es, dann bringt man das mit einem Rücksendelabel zur Post.
Ich hätte gedacht, du kommst persönlich vorbei und holst das ab.
Ja, das ist leider im Kaufpreis nicht inkludiert. Ja. Da ist es so, man bringt das zur Post und innerhalb von einer Woche wird das Modell wieder, entweder das Modell oder ein Austauschmodell, wenn der Schaden zu groß war oder wenn die Abnutzung zu groß war, wieder retourniert. Die Kosten sind fix und es ist ein ganz transparenter Ablauf. Mhm.
Wer darf denn jetzt eigentlich eine Drohne fliegen? Das möchte Tina wissen aus dem Bezirk Mistelbach, fragt uns über Instagram. Braucht man dazu eine spezielle Ausbildung? Also da gibt es ja diesen Drohnenführerschein, aber ist das vorgeschrieben? Ist das nice to have? Ist das must have? Oder entscheidet da einfach jede Einsatzorganisation, wer der oder die beste Drohnenpilotin ist?
Prinzipiell kann jeder in Österreich eine Drohne ab 16 Jahren alleine betreiben. Es ist ja so, dass die Grundvoraussetzung ein A1, A3-Schein ist. Der ist bei der Ausdruckkontrolle abzulegen. Das ist ein Online-Test, völlig überschaubar. Man hat mehrere Versuche, 45 Minuten Zeit. Also ich sage immer meinen Kunden, der was den Online-Kurs nicht schafft, der sollte sowieso keine Drohne betreiben. Die Einsatzorganisationen in Österreich haben sich 2020 entschieden, eine gemeinsame Ausbildung auf die Beine zu stellen. Stand heute, Jänner 2026, haben schon über 1500 Teilnehmer diese Ausbildung absolviert.
Und im Vergleich jetzt vielleicht, sagen wir mal, Europa, wo bewegen wir uns da? Sind wir da gut dabei?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass Österreich im Einsatz von BOS-Drohnen federführend in Europa ist.
Wirklich wahr? Okay. Was zur Regularik auch noch dazu gehört, das ist die Frage, wo darf ich denn überhaupt fliegen? Tendenziell über am Flughafen ist immer eine eher schlechte Idee, aber worauf ich hinaus will, ist bei den Hobbydrohnen, da sehe ich am Screen ja, ob ich mich gerade in einer Flugverbotszone befinde. Ich glaube, das läuft über Geofencing, oder? Wie ist das bei der BOS-Drohne?
Ja, Geofencing ist ein wirklich wichtiges Mittel, dass man halt gewisse Vorfälle, die was es in der Vergangenheit schon gegeben hat, vermeidet. Prinzipiell ist es ja so, dass wir für BOS die Flugverbotszonen deaktivieren. Das hat den Grund, es kann ja natürlich auf einem Truppenübungsplatz einmal ein Einsatz sein oder in der Nähe von einer Kaserne oder einer Justizhaftanstalt, und da soll man natürlich im Einsatz nicht gebremst werden. Für uns ist aber Grundvoraussetzung, dass man uns nachweist, dass man alle Berechtigungen hat und weiß, wie man diese Drohne quasi einsetzt.
Okay. Also wenn ich das zusammenfasse, die Schwierigkeit ist jetzt nicht das Fliegen der Drohne an sich, jetzt also im Sinne von Joysticks bewegen, sondern man muss einfach drumherum ein bisschen was über die rechtliche Lage wissen. Das ist eher das Thema, verstehe ich richtig?
Ja, absolut richtig. Also die Drohne fliegt eh von alleine. Natürlich, der eine Punkt ist, das Bild richtig zu interpretieren, die Kamera richtig zu steuern, aber natürlich auch für einen sicheren Betrieb der Drohne zu gewährleisten. Und da ist natürlich wichtig zu wissen, was darf ich und was darf ich nicht damit.
Wenn da jetzt jemand vielleicht Sorgen hat, was Datenschutz angeht, weil da fliege ich ja doch über bewohntes Gebiet, ich filme da Menschen. Was denkst du da als Drohnenexperte über dieses Thema?
Ja, Datenschutz ist ein Riesenthema. Ob es beim Handy ist, ob es bei einem Fahrzeug ist, aber natürlich auch bei der Drohne. Wir haben uns zuletzt erst in der Zusammenarbeit mit der BBG, mit der österreichischen Bundesbeschaffung, dazu committed, dass wir regelmäßig Pentests unserer Produkte durchführen. Sei es Hardware oder Software. Wir können dafür garantieren, dass diese Produkte absolut datensicher sind.
Verstehe. Die Fragen, die wir über Social Media bekommen, sind oft aus dieser Kategorie, was bringt und was kostet. Und das fragt auch der Tobias aus Oberösterreich. Also wo pendeln wir uns da preislich ein? Du hast vorher schon die Analogie gebracht mit dem PKW. Aber wo geht es denn etwa los? Was kann ich mir da vorstellen?
Ja? Ja, wie schon gesagt, also für ein einfaches Lagebild kann ich eine Consumer-Drohne verwenden. Da haben wir schon was mit einer guten Kamera um 1.000 bis 1.500 Euro. Aber um wirklich professionell eine Drohne in den Einsatz zu bringen, brauche ich, wie gesagt, ein Enterprise-Modell. Die günstigsten Enterprise-Modelle starten bei ca. 6.500 Euro mit Zubehör. Aber dann geht es halt weiter bis zu den Top-Modellen, die kosten mit allem Zubehör, was man benötigt, Lautsprecher, Scheinwerfer, die Kameras und so weiter, aber auch den Ladeequipment um die 25.000 Euro.
Zwischen am Handy und am Kleinwagen sowas.
Kann man so sagen.
Wie ist jetzt der Weg zur Drohne? Gibt es da sowas wie einen Testflug, Probeflug, wie bei der Probefahrt beim Auto? Oder ich rufe dich einfach an, oder was würdest du empfehlen?
Ja, das muss natürlich in Relation stehen. Die meisten Kunden fragen entweder direkt bei DJI oder bei uns über die Homepage an, und dann kann man schon mal in ein Gespräch miteinander herausfinden, was das richtige Modell für den Einsatz ist. Es ist nicht immer so, dass das teuerste das beste ist. Man muss einfach schauen, was zur Feuerwehr passt, in welches Fahrzeug das reinkommt, dass das einfach alles ein stimmiges Konzept ist. Und dann gibt es diverse Möglichkeiten der Beschaffung, und da helfen wir natürlich auch gerne weiter.
Eine Frage stellt auch der Fabian von der Freiwilligen Feuerwehr Oberbergern. Ab wie vielen Einsätzen pro Jahr rechnet sich der Ankauf einer Drohne? Also ich weiß, das klingt natürlich jetzt einmal sehr, sehr allgemein, aber ich könnte mir vorstellen, das ist die Fragestellung, die du jeden Tag hörst.
Kosten-Nutzen in Zeiten wie diesen ist die klassische Frage. Das kann man mit dem ersten positiven Einsatz der Drohne, hat sich das meistens relativiert. Aber ich sage immer wieder so, man wird dann im Arbeiten mit der Drohne, mit dem System herausfinden, wie kann ich es noch weiterhin einsetzen. Ich habe Feuerwehren, die was halt gesagt haben, naja, wir schaffen mal was an, hauptsächlich für Personen- und Glutnestersuche. Aber dann war einmal Hochwasser und dann sind sie draufgekommen, Hochwassermonitoring funktioniert extrem gut mit der Drohne. Ich habe automatisierte Flugrouten, die fliegt mir jede Stunde dieselben Bereiche ab und ich kann Daten ziehen, dass ich weiß, wie sich das Ganze verhält. Es gibt so viele Einsatzmöglichkeiten für die Drohne, die was ich vielleicht gar nicht am Schirm habe. Deswegen sage ich immer bei den Schulungen, ich zeige euch einmal alles und dann müsst ihr für euch herausfinden, was bei euch im Gebiet ideal einzusetzen ist.
Und ist eine Drohne dann wirklich für jede Feuerwehr was, oder braucht man da ein Stationierungskonzept wie beim Sonderequipment, sage ich einmal? Es hat ja auch nicht jede Feuerwehr eine Drehleiter, nicht jede Feuerwehr hat ein Kranfahrzeug, sondern da überlegt man sich im Vorhinein, wo strategisch gute Punkte sind. Wie ist das bei der Drohne?
Ja, wenn du natürlich uns als kommerzielles Unternehmen fragst, würden wir natürlich sagen, dass jede Feuerwehr mindestens eine Drohne benötigt.
Drei.
Noch besser. Aber es ist natürlich ja so, dass man natürlich immer die Kosten-Nutzen-Rechnung sehen muss. Ja. Es gibt in einigen Bundesländern Konzepte, wo eben der Landesfeuerwehrverband Stützpunkte definiert hat und hier halt quasi Drohnen ausgerollt hat. Aber es hat sich auch jetzt immer wieder gezeigt, dass sich auch kleinere Feuerwehren in der Umgebung auch Drohnen zulegen, weil sie den Mehrwert der Drohne einfach erkannt haben und für ihre Einsatzzwecke auch eine schnelle, niederschwellige Lösung benötigen.
Viele fragen sich dann wahrscheinlich auch, wie lange bleibt so eine Drohne aktuell? Ich denke jetzt zum Beispiel an die Handys. Ich habe vor kurzem ein neues Handy gebraucht und da merkt man dann, ja, wenn das Handy nicht kaputt wird, mittlerweile die Kamera, die Akkuleistung, ist alles schon so gut. Also wie viel tut sich da aufs nächste Modell dann wirklich noch? Wie ist das mit der Drohne? Also kann die nächste Drohne dann ganz andere Dinge, hat die ganz andere Features, an die wir heute vielleicht gar nicht denken, wo ich sage, hätte noch ein Jahr gewartet, war das gescheiter gewesen?
Das ist auch immer wieder so ein Punkt. Eine Drohne an sich ist seit 2019 für den Einsatzsektor in der breiten Masse ganz gut verwendbar. Ab dieser Generation ist es so, dass die Features immer wieder nur verfeinert und leicht verbessert wurden. Natürlich ist bei den Drohnen untereinander sehr wenig kompatibel, aber man kann schon sagen, wenn man jetzt eine Drohne anschafft, dann ist bei einem Enterprise-Modell die mindestens 4 Jahre aktuell. Man kann mit einem Service ja, sicherlich 8 bis 10 Jahre rechnen. Also seit ich für Globeflight arbeite, das ist seit 2017, die ersten Drohnen, die ich verkauft habe, die werden auch jetzt noch serviciert. Mhm. Ich hatte nie das Thema mit einem Kunden, dass man einen Service fürs Modell nicht bekommt. Was natürlich ist, wie du schon gesagt hast, die technische Innovation geht weiter und bei vielen Kunden ist es eben so, die haben eine 4-5 Jahre alte Drohne und merken halt, dass mit der neuen Technik, mit KI-Lösungen, besseren Sensoren und so weiter, einfach der Wille bei ihnen ist, das neuere Modell anzuschaffen. Aber aus technischen Gründen wird das eigentlich nie gemacht.
Bernhard, fliegen wir zum Abschluss trotzdem noch ein Stück in die Zukunft, vielleicht ein bisschen weiter als die 8 Kilometer, von denen wir jetzt gesprochen haben. Der Daniel von der Freiwilligen Feuerwehr Kumberg, der möchte von dir noch wissen, wie geht es in Zukunft weiter? Was steht uns noch bevor? Was kommt da?
Ja, also Mitte letzten Jahres haben wir einen großen Entwicklungsschritt mit den neuen Modellen, dem Matrice 4 TD und auch den M400 gemacht. Diese Modelle haben halt, wie schon gesagt, sehr viele KI-Funktionen, AI-Funktionen integriert. Ich denke mal, dass dieser Grundstock beibehalten wird. Wo wir sehr, sehr großes Potenzial sehen, ist der Einsatz von Docklösungen. Wir haben das im Energiesegment in Österreich schon sehr, sehr breit ausgerollt. Also bei kritischer Infrastruktur, in Umspannwerken, bei Speicherkraftwerken und anderen exponierten Gebieten sind schon DJI-Docks installiert. Das ist quasi der Hangar der Drohne und aus diesem Hangar schwirrt die Drohne aus. Die neueste Generation dieser Docks können auch mobil verwendet werden. Jetzt würde ich zum Beispiel im Einsatzsegment eine Möglichkeit sehen, dass man die auf ein Fahrzeug verbaut und der Drohnenpilot ja gar nicht mehr vor Ort sein.
Mhm. So gibt es bei der Feuerwehr und in den Einsatzorganisationen für jeden irgendwo einen Platz. Also es geht nicht immer nur darum, dass man der Stärkste ist, der im Innenangriff ganz vorne an der Front steht, sondern ja, wir brauchen Leute in der Einsatzverrechnung, wir brauchen Leute in der Öffentlichkeitsarbeit. Und das ist vielleicht einer dieser Jobs, die neu geschaffen werden, an die man vor 10 Jahren überhaupt noch nicht gedacht hat, wenn man gesagt haben, da kommen neue Tätigkeiten, die kennen wir nur heute noch gar nicht.
Absolut richtig. So wie mit der Digitalisierung. Das schreitet immer weiter voran. Aber was auch zukünftig ein Riesenthema wird, ist Lastentransport mit der Drohne. Wir haben vor circa 1,5 Jahren die FC30 auf den europäischen Markt gebracht. Die FC30 konnte schon 40 Kilo 16 Kilometer weit transportieren. Mit Ende 2025 ist die FC100 gekommen. Die FC100 hat schon eine Traglast von 100 Kilo. Also ich sehe da auch bei Einsatzkräften einen sehr großen Mehrwert dieser Lastendrohnen. Also du siehst, die Möglichkeiten der Drohne im Einsatz sind vielfältig. Es gibt ein paar Vorreiter und irgendwann ist es dann auch so, dass das Standard ist. Vielleicht ist es bald auch so, dass in jedem Einsatzleitfahrzeug eine Drohne fix integriert ist.
Bernhard Kager von Globeflight, vielen, vielen Dank. Dankeschön, dass du uns mitgenommen hast in die Welt der Drohnen. Danke dir.
Ja, danke dir.
Und vielen Dank auch an euch fürs Dabeisein und ganz speziell Dankeschön an alle, die Fragen einschicken. Vielleicht habt ihr euch beim Zuhören ja jetzt gedacht, eigentlich wäre mir auch noch eine Frage eingefallen, vielleicht speziell rund um das Thema Drohnen oder wir haben ja auch über Einsätze gesprochen. Vielleicht gibt es ganz andere Fragen, die bei euch im Kopf herumschwirren. Schickt uns die gerne an podcast@blaulichthelden.at. Ihr findet auch die Links zu allen Social Media Kanälen in den Shownotes. Und wenn ihr in eurer Einsatzorganisation immer wieder mal über das Thema Drohnen sprecht, dann klickt ganz einfach auf das Teilen-Icon und postet die Folge zum Beispiel in eure Feuerwehr-WhatsApp-Gruppe. Damit bis zum nächsten Mal beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ciao, Servus und gut Wehr.